Ja, hallo und willkommen zu meinem Talk Handheld Reverse Engineering am Beispiel vom Game Boy Advance. Erstmal schön, dass ihr alle gekommen seid. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne am Ende dann. In dem Talk geht es ein bisschen darum, wie wir mithilfe von Reverse Engineering mehr über Systeme herausfinden können, wie sie funktionieren, wie sie implementiert wurden. Dabei geht es jetzt weniger darum, wie man irgendwie ein System, das noch gar nicht offen ist, öffnet, sodass man darauf Software laufen lassen kann, sondern mehr darum, wirklich, wie man ein System wie eben den Game Advance hier mehr herausfinden kann. Und warum das auch eine Rolle spielt. Genau, kurz zu mir. Ich bin Mireille, Softwareentwicklerin im Fediverse unterwegs. Überlebende der Pokémania der 2000er Jahre, was heißt, dass ich damals so ziemlich jedes Pokémon-Spiel, das ich irgendwie in meine Hände bekommen habe, gespielt habe. Und nicht nur ein bisschen gespielt, sondern ziemlich obsessiv. Und ja, ich hatte dann auch relativ früh Interesse irgendwie am Coden und Erstellen eigener Spiele und bin dadurch dann zum ROM-Hacking von Pokémon-Spielen gekommen. ROM-Hacking, das ist im Prinzip einfach Modding von Spielen, die in dem Fall halt als ROM-Abbild von so einem Spielmodul vorliegen. Genau, und damals wurden primär die Pokémon-Spiele eben auch von dem Game Advance gehackt, weil das damals die aktuellen Spiele waren. Und da auch schon recht viel herausgefunden wurde, wie man die hacken kann. Genau, und primär wurde damals eben auch, oder nach wie vor viel mit Emulatoren getestet. Ein Emulator, das ist im Prinzip eine Replikation von einer Hardware, so wie jetzt zum Beispiel den Game Advance, in Software oder andere Hardware, mit der man dann zum Beispiel Spiele von dem Game Advance auf dem Computer spielen kann oder dergleichen. Genau, ein Grund, warum da Emulatoren primär genutzt werden, ist, dass es ein schnelles Iterieren ermöglicht, dass man oft Debugging-Tools zur Verfügung hat und natürlich auch, dass es kostengünstig ist. Man braucht keine weitere Hardware dafür. Genau. Und mich haben dann Emulatoren auch irgendwann fasziniert, dadurch, dass ich eben im ROM-Hacking unterwegs war und habe dann angefangen, so ein bisschen eigene Emulatoren zu entwickeln, erst mit dem Game Boy und Game Boy Color und dann Game Advance mit dem Emulator Nano Boy Advance, genau. Kurz zum Game Advance, wer es nicht kennt, das ist ein Handheld von Nintendo, der Nachfolger vom Game Boy Color, wurde im Jahre 2001 veröffentlicht und hat sich mit allen Varianten, wie zum Beispiel den Game Advance SP ist es hier und es gibt noch ein Micro, um die 81 Millionen Mal verkauft und ist damit einer der am meisten verkauften Handhelds eine Geschichte. Genau, das Ding hat einen ARM7 TDMI-Prozessor, der bei 16 MHz getaktet ist, eine dreistufige Pipeline, 256 KB Onboard-RAM und dann noch 32 KB On-Chip-RAM, der eine ganze Ecke schneller nochmal ist als der Onboard-RAM. Was die Grafik angeht, gibt es ein 2,9 Zoll Display mit 240x160 Pixeln und einer 15-Bit Farbtiefe. Und dann gibt es noch so verschiedenen Speicher, der auch für die Grafik relevant ist, wie den ReRAM, ORM und PalettenRAM. Die Grafiken auf dem Handheld sind 2D und überwiegend teilbasiert. Es gibt aber auch so Rotier- und Skaliereffekte, die man noch auf den Grafiken anwenden kann. Soundtechnisch gibt es 4 Soundwellengeneratoren, die es auch schon beim Game Boy und Game Boy Color gab und zusätzlich 2 Audiokanäle, mit denen man direkt PCM-Audio ausgeben kann über DMA-Kanäle, die dann in FIFO schreiben. Genau. Relativ interessant ist beim Game Boy Advance, dass der erste Emulator, der einfach GBA-Emu hieß, bereits vor dem System rausgekommen ist. Der konnte damals einfache technische Demos und einfaches Homebrew ausführen. Kann man sich so ein bisschen fragen, wie ist das möglich? Die haben einen Emulator veröffentlicht von dem System und ja, wahrscheinlich hatten die irgendwie, entweder waren die als Entwickler bei Nintendo registriert und hatten da Zugriff auf Dokumentation oder sie haben irgendwie mit geleakter Dokumentation gearbeitet. Es gab dann an Emulatoren so 3 Wellen. Grob würde ich das beschreiben. Die ersten so relativ bekannten Emulatoren waren der Visual Boy Advance, No Cache GBA, VGBA und Boycott Advance. Dann gab es später die Emulatoren MGBA und BGBA bzw. Higan, die schon so ein bisschen genauer waren, was die Emulation angeht. Und dann die dritte Welle an Emulatoren würde ich beschreiben. Das sind dann Emulatoren wie Nanowar Advance, SkyEMU, GBA Hawk und Mesen 2 und Ares. Genau. Jetzt kann man sich so ein bisschen fragen, warum gibt es so viele Emulatoren für ein System? Es gibt ja schon bestehende. Und das ist ein Aspekt so ein bisschen, dass die frühesten Emulatoren, die für ein System rauskommen, oft nicht die genauesten sind. Emulator-Genauigkeit, was ist das? Im Prinzip stellt man sich da die Frage, existieren Unterschiede in der Implementation zwischen Hardware und dem Emulator, die zum Beispiel durch Abweichungen in dem Programmfluss oder in dem ausgegebenen Video oder Audio messbar sind. Ungenauigkeiten in der Emulation können dazu führen, dass Spiele zum Beispiel nicht funktionieren, Fehler im Video oder Ton haben, Spiele zu schnell oder langsam laufen, was dann zum Beispiel auch bei Speedrunning relevant ist, oder Fehler in neu entwickelter Software nicht auffallen oder erst später, wenn man dann auf Hardware testet und auch schwerer zu debuggen sind. Genau. Woran liegt das, dass ältere Emulatoren oft weniger genau sind? Das liegt zum einen daran, dass Software-Emulation relativ teuer ist. Gerade wenn man sie genau emulieren möchte, dann braucht man eine relativ feine Synchronisation zwischen den verschiedenen Hardware-Komponenten, die im Prinzip in der Hardware alle parallel laufen und in der Software dann aber weitestgehend seriell auf der CPU emuliert werden müssen. Und früher war natürlich einfach die Hardware noch nicht leistungsfähig genug, um einen guten Emulator dann auch eben in der vollen Geschwindigkeit laufen lassen zu können. Genau, dann weitere Gründe sind, dass Software zum Beispiel oft auch nur ein gewisses Mindestmaß an Genauigkeit benötigt, um ohne, sag ich mal, auffällige Probleme zu laufen, gerade wenn man sich jetzt die offiziell veröffentlichte Software anschaut nur. Und dann ist es natürlich auch so, dass am Anfang oft einfach das Wissen über die Hardware gefehlt hat, weil selbst, sag ich mal, die offizielle Entwicklerdokumentation für eine Hardware, die wird oft nicht die Hardware im vollsten Detail beschreiben. Die beschreibt die Hardware-Schnittstellen, aber nicht, wie die Hardware im Detail implementiert ist. Und viele Edge-Cases, also wie sich die Hardware in bestimmten Edge-Cases verhält, lässt sich daraus nicht ablesen. Es gibt also selbst bei relativ gut emulierten Systemen oft noch viel herauszufinden und da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Zum einen, wenn es natürlich irgendwie Schematics für das System gibt, dann lohnt es sich, die zu lesen, um zu verstehen, wie die verschiedenen Komponenten miteinander verbunden sind und wie die miteinander kommunizieren. Dann gibt es die Option, natürlich mit dem Logic Analyzer Signale zu messen. Das ist beim Game Advance jetzt zum Beispiel eher weniger praktikabel, weil das Ganze schon System on Chip ist und es da einfach entsprechend nicht so viele interessante Signale gibt, die man messen könnte, abgesehen von jetzt dem externen RAN und dem Bus, über den das Gamepad verbunden ist. Genau, dann gibt es natürlich den Weg, den Chip irgendwie zu decappen und hochaufgelöste Fotos davon zu machen. Das ist aber relativ teuer, soweit ich weiß, und das Ganze dann nachher zu analysieren ist sehr aufwendig und desto kleiner der Prozess von dem Chip ist, desto schwieriger wird das Ganze natürlich auch nochmal. Dann kann man Software für das System, also zum Beispiel veröffentlichte Spiele, reverse-engineeren mit einem Decompiler oder Disassembler und dann versuchen daraus irgendwie abzulesen, welches Verhalten muss die Hardware haben, damit die Software richtig funktioniert auf der Hardware. Und dann gibt es noch die Option, und das ist das, womit ich mich am meisten befasst habe und worum es heute so ein kleines bisschen geht, das Reverse-Engineering mit eigenen Hardware-Tests. Da machen wir im Prinzip das Folgende, dass wir Software schreiben für die Hardware, mit der wir das Verhalten der Hardware unter bestimmten Bedingungen messen können und auf Basis von den Daten, die wir da sammeln, können wir dann Hypothesen aufstellen darüber, wie sich die Hardware verhält oder verhalten könnte, die wir dann durch weitere Tests eben untermauern oder widerlegen können. Das Praktische daran ist auch, diese Tests kann man nicht nur verwenden, um das Hardwareverhalten herauszufinden, man kann sie auch verwenden, um Emulatoren dann zu validieren, weil wir abgleichen können, ob die Emulatoren das gleiche Ergebnis bekommen wie die Hardware. Um das Ganze zu machen, brauchen wir eine Entwicklungsumgebung natürlich. Das heißt, wir brauchen in der Regel eine Toolchain, mit der wir irgendwie Bare-Metal-Software schreiben können und kompilieren können. Und wir brauchen einen Weg, um Code auf dem Handheld auszuführen. Und natürlich irgendwie alles, was an bestehender Dokumentation für die Hardware, zum Beispiel für die CPU, besteht, was wir in unsere Hände bekommen können. Im Fall von dem Game Boy Advance werden jetzt zum Beispiel typische Programmiersprachen C und gegebenenfalls, wenn notwendig, ARM-Assembler. Gibt auch andere Optionen natürlich, aber das ist so das häufigste. Und die am weitesten verbreitete Toolchain und auch eine der ältesten ist DevKit Pro. An Dokumentation gibt es die GBA-Tag von Martin Korff. Die beschreibt relativ viel an Hardware-Verhalten aus reiner Programmierersicht. Ist jetzt nicht super aktuell, aber auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Und es gibt das Tong von Coronac. Das ist mehr so ein Programmiertutorial, um zu lernen, für den GBA-Software zu schreiben. Da kann man aber auch viel lernen über das System. Und um dann Code auszuführen, gibt es zwei Hauptoptionen. Einmal das bekannteste ist mit einer Flash-Cartridge, sieht so aus. Oder es gibt auch noch ein Link-Kabel, über das man Code ausführen könnte. Habe ich selber aber tatsächlich nie gemacht. Genau. Dann können wir uns als nächstes nochmal grob anschauen, was es für Komponenten gibt in der Hardware. Und zwar, wie schon erwähnt, gibt es den ARM7, der mit 16 MHz getaktet ist. Dann haben wir den BIOS-ROM und den Onboard-RAM, der auch oft EWRAM genannt wird, und den On-Chip-RAM, der oft IWRAM genannt wird. Dann haben wir verschiedene Arten von VRAM, dann das GamePack-ROM, also das GamePack ist im Prinzip einfach die Spielmodul. Dann haben wir die PPU, das steht für Pixel Processing Unit, und die ist dafür zuständig, die 2D-Bilder zu generieren und dann eben ans LCD auszugeben. Es gibt eine APU, das ist die Audioeinheit, wie schon erwähnt, hauptsächlich wie beim Game Boy und Game Boy Color mit zusätzlichem PCM-Audio. Dann haben wir vier Timer, die relativ einfach sind. Die können einfach mit einer bestimmten Frequenz takten und auch miteinander verknüpft werden in so einem Count-Up-Modus. Wir haben vier DMA-Kanäle, die Daten von einer Adresse zu einer anderen kopieren können, und einen relativ primitiven Interrupt-Controller. Die Memory Map sieht so aus. Wir haben am Anfang das BIOS, dann den Onboard und On-Chip RAM, dann haben wir MMIO, das ist Memory Mapped I.O., da sind die ganzen Peripheriekomponenten wie der Interrupt-Controller, PPU, APU, DMA, Timer und so weiter gemappt, um die dann eben zu konfigurieren. Wir haben den PRAM, das ist Paletten-RAM, VRAM, da liegen so Tilesets, Tilemaps und Bitmaps. Wir haben das OAM, wo Sprite-Attribute liegen, und dann haben wir das GamePack-ROM und das GamePack-Backup-Memory, sage ich mal, für den Spielstand, was auch in den Speicher direkt gemappt ist. Am nächsten schauen wir uns die Pixel Processing Unit ein bisschen genauer an. Die Pixel Processing Unit kann bis zu 6 Layer gleichzeitig darstellen. Diese Layer werden priorisiert und übereinander gelegt. Es gibt eine Background-Engine für Hintergründe, die vier Hintergründe bzw. vier Layer bereitstellt. Dann haben wir die Sprite-Engine, die ein Layer bereitstellt. Und der sechste Layer ist im Prinzip so ein Default-Backdrop-Layer, der angezeigt wird, wenn nichts anderes Opakes dargestellt wird auf dem Pixel. Und da gibt es noch so weitere Features, mit denen zwei Layer zusammengeblendet werden können oder in bestimmten Bereichen vom Bildschirm Layer deaktiviert werden können und so Mosaik-Verpixelungseffekte. Um die geht es aber nicht in dem Talk, um die drei letzten Sachen. Genau. Der Grundbaustein für die meisten Grafiken sind die Paletten, die wie gesagt im Palettenrahmen liegen. Dort gibt es 256 Farben für Hintergründe und 256 Farben für Sprites. Diese 256 Farben jeweils können nochmal in zwei Modi verwendet werden. Entweder einmal als eine Palette mit 256 Farben, wenn der 8-Bit-per-Pixel-Modus verwendet wird, oder sie können betrachtet werden als 16 individuelle Paletten mit 16 Farben, wenn 4 Bits per Pixel verwendet werden. Das Format von den Farben selber ist ein 16-Bit GBGR1555 Format, was im Prinzip einfach bedeutet, dass es einen Rot- und einen Blaukanal gibt mit jeweils 5-Bit und einen Grünkanal mit 6-Bit. Dann die Teildaten sind organisiert in sogenannten Tilesets, die im VRAM liegen. und in 16 Kibibyte-Schritten adressiert werden. Die Tiles selber sind 8x8 Pixel. Wenn 4 Bits per Pixel verwendet werden, kann ein Tileset bis zu 32 Kibibyte groß sein, mit 8 Bits per Pixel bis zu 64 Kibibyte. Genau, hier sieht man im Prinzip auch nochmal, wie so ein Tileset aussieht und die verschiedenen Adressen, wo das Tileset liegen kann. Dann zur Background Engine, die kann, wie gesagt, 4 Hintergrundlayer darstellen. Die werden oft genannt BG0 bis BG3. Es gibt verschiedene Arten von Hintergründen, die unterteilen sich grob in 2 Kategorien, Tilemaps und Bitmaps. Und es gibt insgesamt 6 Modi, in die die Background Engine konfiguriert werden kann, Mode 0 bis Mode 5. Dieser Modus legt im Prinzip für jeden Hintergrund BG0 bis BG3 fest, welche Art von Hintergrund verwendet wird. Und außerdem sind nicht alle Hintergründe in allen Modi verfügbar. Ich habe hier nochmal eine Übersicht von den Modis. Da sieht man zum Beispiel in dem Mode 0 sind alle 4 Hintergründe verfügbar und verwenden alle eine Art von Hintergrund, die ich reguläre Tilemap nenne. Und dann im Mode 1 zum Beispiel sind nur BG0 bis BG2 zur Verfügung und BG0 und BG1 verwenden auch eine reguläre Tilemap, aber BG2 verwendet eine sogenannte affine Tilemap. Dieses Konzept von den Hintergründen, die überlagert werden, nochmal zu veranschaulichen, habe ich hier ein Beispiel. Und da sieht man einmal so eine Art HUD oder User Interface aus dem Spiel Kirby's Nightmare in Dreamland. Das ist jetzt der BG0 Layer. Und dann haben wir hier den BG2 Layer, wo man das Level an sich hat. Und dann auf BG3 liegt so eine Hintergrundszenerie, die auch nochmal dargestellt wird. Und wenn man das Ganze dann überlagert, zusammen noch mit den Sprites, dann bekommt man ein Bild, das so aussieht. Genau. Als nächstes schauen wir uns an, wie die reguläre Tilemap funktioniert. Die liegt auch im VRAM, kann adressiert werden in 2 Kibibyte-Schritten. Es gibt 4 verschiedene Größen, von 32x32 Tiles bis zu 64x64 Tiles. Und je nachdem besteht so eine Tilemap aus 1, 2 oder 4 Map-Blöcken. Und so ein Map-Block ist im Prinzip einfach eine kleinere Tilemap, die 32x32 Tiles groß ist. Wir können bei der regulären Tilemap entweder 4 Bits per Pixel oder 8 Bits per Pixel Tiles verwenden. Und es gibt ein Per-Pixel-Scrolling-Feature, das heißt, die Tilemap ist ja zwangsweise größer als der Bildschirm an sich. Und mit dem Scrolling können wir definieren, welcher Ausschnitt von der Tilemap gerade angezeigt wird. Genau. So ein Map-Block, der wie gesagt aus 32x32 Tiles besteht, hat insgesamt 1024 Einträge. Jeder dieser Einträge ist 16-Bit und enthält eine Teilnummer mit 10-Bit, also ist eine Referenz einfach ins Tileset, das der Background verwendet. Wir können das Teil noch flippen, entweder in horizontale oder vertikale Richtung. Und wenn es 4 Bits per Pixel verwendet wird, dann muss man eben auch noch die Palettennummer logischerweise angeben, die verwendet werden soll. Also eine von den 16 Paletten in dem Background-Palettenrahmen. Genau, dann gibt es die affine Tilemap, die liegt logischerweise auch im VRAM, wird in gleichen Schritten adressiert, hat aber eine unterschiedliche Größe. Und hier haben wir von 16x16 bis 128x128 Tiles und ist alles quadratisch. Man kann auch nur 8 Bits per Pixel Tiles verwenden und anstatt Scrolling gibt es etwas, das sich affine Transformation nennt. Für die, die es vom SNES kennen, dieses Feature ist auch als Mode 7 bekannt. Man sieht hier im Prinzip, dass es mehr oder weniger auch einfach eine Tilemap ist, die dann aber transformiert werden kann mit im Prinzip einer Matrix und einer Translation. Und dann kann man eben so Pseudo-3D-Effekte erzeugen. Ich glaube, hier wird auch nochmal pro Scanline, also pro Zeile im Bild, werden die Transformationen variiert, um diesen Effekt zu erzeugen. Aber im Prinzip, im Grunde, liegt da drunter ein 2D-Bild, das einfach transformiert wird. Bekannter Anwendungsfall dafür ist sowas wie Mario Kart, in dem Fall jetzt Mario Kart Super Circuit auf dem GBA oder Mario Kart, Super Mario Kart für den SNES. Bei der Theme-Tile-Map ist jeder Eintrag in der Map nur 8-Bit und enthält auch nur eine Teilnummer. Deswegen kann das Ganze auch nur 8-Bit per Pixel sein. Und die Bildschirmkoordinaten werden, wie gesagt, transformiert durch eine affine Transformation, wodurch quasi Bildschirmkoordinaten auf Tilemap-Koordinaten übersetzt werden. Dadurch sind dann so Effekte wie Skalierung, Drehung, Scherung, Spiegelung und Translation möglich. Dann gibt es noch affine Bitmap-Hintergründe, die verwenden keine Tiles, sondern stattdessen direkte Pixeldaten aus der VRAM. Da gibt es nochmal drei Unterarten, die sich so ein bisschen variieren. Einmal in der Größe der Bitmap und dann ob direkte 16-Bit-Farbwerte verwendet werden, also an dem Palettenrahmen vorbei, oder ob in die Background-Palette initiiert wird und ob es ein Single-Buffering gibt oder ein Double-Buffering. Und die affine Bitmap, wie der Name schon anzeigt, unterstützt auch affine Transformationen, genauso wie die affine Tilemap. Dann kommen wir zur Sprite Engine. Die supportet bis zu 128 Sprites, die dann alle auf einen Layer priorisiert und überlagert werden. Das ist eben dann dieser eine Sprite-Layer, der am Ende mit den restlichen Background-Layern überlagert wird. Sprites sind auch teilbasiert, haben aber keine Tilemap im klassischen Sinne, sondern stattdessen wird für jeden Sprite einfach so ein Startteil, das quasi das oben links Teil vom Sprite ist, spezifiziert. Und dann gibt es so ein lineares Mapping in das Sprite-Tileset, das dann den Sprite mit weiteren Tiles füllt. Das Tileset für Sprites liegt immer an der gleichen Adresse im VRAM, also das kann man nicht frei wählen. Und bei Sprites ist es möglich, entweder auch eine affine Transformation zu wählen oder eine horizontale oder vertikale Spiegelung. Diese horizontale oder vertikale Spiegelung kann man auch theoretisch über eine affine Transformation machen. Wenn man aber eine affine Transformation nicht verwendet, dann kann man mehr Sprites in einer Scanline darstellen, weil die affinen Transformationen hardwaretechnisch teurer sind. Ein so ein Sprite hat insgesamt 48 Bit an Attributen, die in der Object Attribute Map liegen. Das ist ein 1 Kilobyte großer Speicherbereich. Und die Attribute sind zum Beispiel sowas wie die Position, die Größe, die Form von dem Sprite, das Startteil, die Palette gegebenenfalls, Priorität, Index, welche Matrix-Transformation verwendet werden soll und diese Spiegelungsbits. Dann hat man, weil die Sprite-Attribute aber immer 64-Bit aligned sind, 16-Bit Freiraum zwischen jedem Sprite und dieser Freiraum wird kodiert, wird verwendet, um bis zu 32 2x2 Matrizen zu kodieren. Das sind dann eben diese Transformationen, die gewählt werden können bei den Sprites. Hier nochmal ein Beispiel. Da sieht man rechts quasi das Sprite-Tileset und links ein Beispiel-Sprite. Da sieht man dann zum Beispiel, dass die Teilnummer 0 ist von dem Sprite, was bedeutet, dass wir eben oben links auch im Tileset anfangen und dann den Sprite im Prinzip einfach mit den Tiles füllen, die rechts von dem ersten Teil folgen. Genau. Als nächstes wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie die PPU denn nun diese 2D-Bilder zeichnet, weil wie man die PPU konfiguriert und verwendet, ist relativ gut bekannt, aber wie sie funktioniert, also wie die Render-Algorithmen implementiert sind, war lange gar nicht bekannt und das war für mich halt auch so ein bisschen, sag ich mal, der heilige Gral, das irgendwann mal herauszufinden, wie das funktioniert, bis ich es dann irgendwann herausgefunden habe, wie man es machen kann. Genau. Grundlegend ist soweit bekannt, dass die PPU so ein bisschen ein ähnliches Modell hat wie eigentlich ein Röhrenmonitor. Es gibt horizontale und vertikale Blinking-Perioden und im Prinzip wird das Bild einfach immer von oben links nach unten rechts aufgebaut, also Zeile für Zeile und Pixel für Pixel von links nach rechts. Dabei ist eine Scanline, also eine Zeile vom Bild, dauert immer genau 1232 Taktzyklen, um die zu rendern. Als nächstes, um uns anzuschauen, wie es denn jetzt wirklich genau funktioniert, müssen wir noch mal kurz anschauen, wie der VRAM grob funktioniert. Da gibt es, wie schon erwähnt, 96 Kilobyte an VRAM. Das ist ein 16-Bit-Datenbus und der ist aber eigentlich zusammengesetzt aus drei Bänken. Es gibt den VRAM A mit 64 Kilobyte, es gibt den VRAM B mit 16 Kilobyte und der VRAM C hat auch 16 Kilobyte. Und diese Bänke sind so ein bisschen je nach Konfiguration für verschiedene Zwecke voralloziert. Der VRAM-A ist eigentlich immer für Background-Tilesets, Tilemaps und Bitmaps alloziert. Und VRAM-C immer für das Sprite-Tileset. Und das VRAM-B ist je nachdem, ob man eine Bitmap verwendet oder nicht, für die Hintergründe entweder für Sprite-Tileset alloziert oder nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Bitmaps teilweise mehr RAM brauchen, als rein in die VRAM-A-Bank passt. Dann gibt es noch den Paletten-RAM, der hat ein Kilobyte und auch einen 16-Bit-Datenbus. Der ORM für die Sprites ist genauso groß, hat aber einen 32-Bit-Datenbus. Genau. Insgesamt ergeben sich dann daraus vier logische Speicherbereiche. Es gibt den Background-VRAM sozusagen und den Sprite-VRAM und den Paletten-RAM und den ORM. Und auf jeden Speicherbereich ist nur ein Speicherzugriff zurzeit möglich. Und das hat zur Konsequenz, dass wenn jetzt zum Beispiel die CPU oder der DMA-Controller zur gleichen Zeit wie die Pixel Processing Unit auf einen Speicherbereich zugreifen möchte, dann hat die PPU Priorität und die CPU oder der DMA muss warten, bis die PPU eben nicht mehr auf diesen Speicherbereich zugreift, bis sie dann darauf zugreifen darf. Jetzt könnte man die Idee haben, wenn wir die Speicherzugriffe messen wollen, wann die PPU genau auf bestimmte Speicherbereiche zugreift, in welchen Taktzyklen, könnten wir per CPU oder DMA regelmäßig auf den VRAM zum Beispiel zugreifen und mit einem Timer die Zeit zwischen den Zugriffen messen, um zu gucken, wann irgendwie mehr Zeit als gewöhnlich vergeht und dann daran messen, ob die PPU zur gleichen Zeit wie die CPU oder der DMA auf den VRAM zugegriffen hat. Da wäre zum Beispiel denkbar, einen DMA-Kanal zu konfigurieren, um von dem Zähler, von einem Timer, der ja auch memory-mapped in dem I/O-Bereich ist, in ein Array in den VRAM zu schreiben. Also der DMA-Controller, der liest quasi immer von seiner Source-Adresse und schreibt dann das, was er gelesen hat, an die Destination-Adresse und das macht er immer wieder, bis er genug Wörter kopiert hat. Und da könnte man dann eben, wenn jetzt von dem Timer erst gelesen wird und auf dem VRAM geschrieben wird, dann würden normalerweise zwei Zyklen vergehen. Wenn aber gleichzeitig die PPU auf den VRAM zugreift, zur gleichen Zeit wie der DMA, dann würde mehr Zeit vergehen wegen dieser Warteperiode und dann könnte man das messen an den Werten, die in dem Array dann stehen, weil das ja die Timerzähler sind, die da geben sich dann quasi die Zeiten zwischen den VRAM-Lesezugriffen von dem DMA raus. Das Problem ist dabei aber, dass die Abtastrate, die man damit hat, begrenzt ist. Selbst mit DMA, wie erwähnt, kriegt man maximal einen Zugriff auf den VRAM alle zwei Zyklen. Und wenn jetzt einmal die DMA-Engine und die PPU gleichzeitig zugreifen auf einen Speicherbereich, dann hat ja der DMA dann eine Warteperiode und verschiebt sich mit seinem gesamten Timing. Und da die PPU in regulären Intervallen, aber nicht konstant meistens, auf den VRAM Zugriff greift, passiert es dann sehr schnell, dass die Zeit sich so verschiebt, dass es eigentlich nie wieder zu einer Überlagerung kommt innerhalb von einer Scanline, wo DMA und PPU gleichzeitig zugreifen auf den VRAM. Und dann können wir halt auch nichts Sinnvolles mehr messen. Dann war mein neuer Ansatz, dass ich mir erstmal gedacht habe, okay, wenn wir die PPU in einer Konfiguration lassen über mehrere Frames, dann sollte die ja hoffentlich eigentlich jeden Frame das Gleiche machen und die exakt gleichen Speicherzugriffe zu den exakt gleichen Zeiten. Wir könnten also einfach diese 1232 Cycles, die eine Scanline hat, über 1232 Frames messen und wir messen einfach in jedem Frame einen bestimmten Zyklus innerhalb der Scanline. Das ist nicht der effizienteste Weg, wahrscheinlich das zu machen, aber es ist relativ zuverlässig und einfach. Genau, konkret habe ich das dann so gemacht, dass wir, also erstmal, wir brauchen einen fixen Startpunkt in der Scanline, um eben einfach immer eine Referenz zu haben, zu der wir unseren Code timen. Ich habe dafür das H-Blanket-Interrupt verwendet. Das ist ein Interrupt, das im Prinzip einfach am Ende von der Scanline feuert, wenn die PPU die Scanline fertig gezeichnet hat und dann in die horizontale Banking-Periode geht. Wir müssen dabei, das ist ganz wichtig, verhindern, dass es zu so einem sogenannten Interrupt-Jitter kommt, also dass das Timing von dem Interrupt, wann es genau gehandelt wird, wird von der CPU von Frame zu Frame variiert. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das Timing wirklich jeden Frame exakt das gleiche ist. Ich habe es dann so implementiert, dass wir im Prinzip darauf warten, dass die CPU in einer bestimmten Scanline ist, dann aktivieren wir das Interrupt, das HBank Interrupt, und der Händler für das Interrupt macht dann Folgendes, der startet im Prinzip einfach einen Timer, wartet dann n Zyklen mit NOP-Anweisung der CPU, deswegen muss das Ganze auch dann im IWRAM laufen, damit ein NOP im Prinzip nur einen Taktzyklus braucht. Und dann nach diesen n NOPs lesen wir von dem VRAM oder zum Beispiel auch dem Palettenrahmen oder dem Object Attribute Map und stoppen den Timer im Anschluss. Dann lesen wir den Timer-Counter aus, sobald das Interrupt durch ist. Das Ganze wiederholen wir, wie gesagt, 1232 Mal für verschiedene Werte von n. Und dann ergeben sich ja aus den Timer-Counter-Werten eine Sequenz. Wenn wir jetzt annehmen würden, dass die PPU in der ganzen Zeit nie auf den V-Raum zum Beispiel zugegriffen hat, dann wäre das einfach eine lineare Sequenz, weil wir ja in jedem Frame einen NOP mehr haben, den wir quasi zwischen dem Timer-Start und dem Timer-Ende einfügen, und der V-Raum-Zugriff sollte idealerweise dann auch einfach einen Zyklus immer dauern. Nur eben, wenn die PPU gleichzeitig wie die CPU dann auf den Speicherbereich zugreift, dann muss die CPU einen extra Zyklus warten, mindestens. Und wir haben eine Sequenz bei den Timer-Countern, die plötzlich nicht mehr linear ist. Das heißt, anstatt 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir dann eine Sequenz wie zum Beispiel 1, 2, 3, 5, 5, 6. Und daran können wir dann erkennen, dass quasi in diesem Zyklus, der ja zu einem Frame korrespondiert, die PPU auf den Speicher zugreift. Codetechnisch sieht das Ganze dann so aus. Es ist im Prinzip mehr oder weniger, was ich schon beschrieben habe. Es ist so ein bisschen hier unten links ist so eine Warteperiode noch drin von 1024 NOPs im IWRAM, direkt nachdem wir das Interrupt aktivieren. Das ist einfach dafür da, dass wir, wie gesagt, verhindern wollen, dass es zu Interrupt-Jitter kommt. Wenn wir einfach konstant NOPs ausführen, die jeweils einen Zyklus nur dauern, dann haben wir nicht das Problem, dass irgendwie das Interrupt verzögert wird, weil die Interrupts von der CPU nicht in der Mitte einer Anweisung genommen werden können, sondern nur an den Grenzen zwischen den Anweisungen. Genau, und hier rechts, das ist im Prinzip einfach Code, der diesen ganzen Code mit Timer starten, dann NNOPs einfügen und dann vom V-Raum lesen und den Timer wieder stoppen. Das wird im Prinzip einfach im IWRAM dann on the fly generiert. Ja, das Ganze habe ich dann gemacht und es funktioniert und man bekommt so ein schönes Bild mit einer Bitmap im Prinzip für jeden Zyklus, wo man dann sieht, die einen sind die Speicherzugriffe von der PPU auf den Speicherbereich, den wir messen, und die Nullen sind die Bereiche, wo die PPU gerade nicht zugreift. Und jetzt kann man versuchen, daraus Rückschlüsse zu ziehen darüber, was die PPU da genau macht, was für Daten fetcht die und warum. Wenn wir uns zum Beispiel die reguläre Tilemap nochmal anschauen mit beispielsweise 8 Bits per Pixel, dann können wir erstmal davon ausgehen, wahrscheinlich wird dieser Hintergrund einfach von links nach rechts gerendert, weil es sinnvoll wäre, weil ja auch das Bild am Ende von links nach rechts generiert insgesamt wird und ausgegeben wird. Und die Tilemap muss immer von dem Tileset gelesen werden, weil ohne den Tilemap-Eintrag zu lesen, wissen wir logischerweise nicht, welches Teil überhaupt aus dem Tileset gelesen werden soll. Und wir wissen auch, dass ein Tilemap-Eintrag 2 Bytes benötigt und eine Zeile, also im Prinzip 8 Pixel aus dem 8-Bit-per-Pixel-Teil zu laden, das sind insgesamt 8 Bytes. Der V-RAM-Bus ist, wie gesagt, 16 Bit, kann also 2 Byte auf einmal laden. Das heißt, wir würden insgesamt, um einen Eintrag aus der Map zu laden und dann eine Zeile aus dem Teil zu korrespondieren, würden wir 5 Lesezugriffe pro pro sichtbares Teil auf dem Bildschirm benötigen. Und wenn wir uns dann nochmal die Muster anschauen, also die Bitmap hier, dann sieht man, dass sich da eigentlich ein bestimmtes Muster immer wieder wiederholt, das interessanterweise auch genau 5 Zugriffe immer hat insgesamt. Und für die verschiedenen Hintergründe, BG0 bis BG3, ist das einfach immer zeitlich versetzt. Also die PPU rotiert quasi immer diese 4 Hintergründe durch und tickt dann immer einen einzelnen Hintergrund. Und dann fängt sie an, erst Map-Eintrag zu fetchen, dann liest sie einen Teil-Set-Eintrag mit jeweils 2 Pixeln, weil es ja 16 Bit sind und ein Pixel 8 Bit benötigt. Und dann werden die Pixel erstmal verarbeitet im Hintergrund und dann liest sie die nächsten, bis sie insgesamt 8 Pixel verarbeitet hat und dann fängt sie wieder mit dem nächsten Map-Fetch von vorne an. Und wenn man jetzt mehrere Hintergründe gleichzeitig aktiviert hat, dann überlagern sich diese Muster im Prinzip einfach. Also zum Beispiel, wenn wir BG0 und BG1 gleichzeitig aktiviert haben, dann haben wir erst ein Map-Fetch für BG0, dann Map-Fetch für BG1, dann so eine kleine Warteperiode, dann das Gleiche mit den Teildaten. Bei der affinen Tilemap funktioniert das Ganze nochmal ein bisschen anders. Da können wir nicht eine ganze Zeile von einem Teil fetchen nach einem Map-Fetch, weil wir ja diese Transformation haben, die im Prinzip immer Bildschirmpixel oder LCD-Pixel auf ein anderes Teil potenziell in der Tilemap transformiert. Also wir haben keine Kohärenz irgendwie zwischen 2 benachbarten Pixeln auf dem Bildschirm, dass die zwangsweise auf das gleiche Teil in der Tilemap fallen. Deswegen müssen wir für jeden LCD-Pixel eigentlich einen Lesezugriff auf das Tilemap machen und einen Lesezugriff aus dem Tileset, um dann eben einen einzelnen Pixel zu rendern. Wenn wir uns die Muster dafür anschauen, für BG2 zum Beispiel, also den BG2-Hintergrund, dann sehen wir wieder so ein sich wiederholendes Muster, das man dann im Prinzip auch relativ einfach erklären kann. Wir haben immer Mapfetch, ein Tilefetch, dann 2 Zyklen Idle dazwischen, dann wieder Mapfetch und ein Tilefetch. Und für BG2 und BG3 ist es auch einfach zeitlich versetzt. Da ist ganz interessant, dass wenn man BG2 und BG3 gleichzeitig aktiviert hat, dann haben wir eigentlich konstant VRAM-Zugriffe, was dann auch erklärt, warum wir keine weiteren Hintergründe haben können, also kein BG0 und BG1, wenn BG2 und BG3 an sind zum Beispiel. Da ist einfach die Bandbreite vom Speicher schon voll ausgenutzt. Dann schauen wir uns auch so ein bisschen die Sprites an, ganz grob. Da gibt es ja, wie gesagt, 128 insgesamt. Die werden in der Reihenfolge von ORM0 bis, hier ist ein Fehler in der Slide, ORM127 gerendert. Und interessant ist, dass die eine Scanline immer vorab gerendert werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Scanline 1 haben, dann werden die Sprites schon in Scanline 0 für Scanline 1 gerendert. Das hat den Grund, dass die Sprites erstmal nicht irgendwie in einer sortierten Reihenfolge im ORM liegen, wir aber von links nach rechts rendern und das Ganze so zu sortieren wäre ziemlich aufwendig. Deswegen wird einfach das Ganze in der Scanline vorweg gerendert in einen Buffer und dann in der nächsten Scanline verwendet, um dieses Problem zu vermeiden. Es gibt da mehr oder weniger 2 Hardware-Komponenten, die ganz eng zueinander arbeiten oder auch 2 Pipeline-Stages, sage ich mal. Es gibt so ein Object-Attribute-Map-Fetch-Ding, dessen Aufgabe im Prinzip ist, die Attribute von den Sprites aus dem ORM zu lesen, dann ein Culling zu machen, also zu schauen, ist dieser Sprite überhaupt auf dem Bildschirm sichtbar oder nicht, oder ist der auf dieser Scanline sichtbar oder vielleicht nur auf anderen Scanlines, und dann gegebenenfalls noch die affine Matrix zu lesen, wenn es ein Sprite mit einer affinen Transformation ist. Und dann gibt es die VRAM-Fetch-Komponente, deren Aufgabe ist dann, die VRAM-Pixel-Daten zu lesen und zu verarbeiten, sodass sie dann in den Puffer geschrieben werden. Interessant dabei ist, dass es, wie gesagt, gepipelined ist, also die Attribute von dem ORM-Sprite 1 werden gelesen, währenddessen der ORM-Sprite 0 gerendert wird. Da habe ich auch nochmal so ein Beispiel. Hier sind jetzt zum Beispiel die ersten 4 Sprites im ORM aktiviert. Das sind alles nicht affine Sprites, die jeweils 8 Pixel breit sind. Die restlichen Sprites sind alle deaktiviert oder gekalt, warum auch immer. Und da sehen wir jetzt, dass quasi im ersten Zyklus werden die Attribute oder wird eine Hälfte von den Attributen gefetcht. Das sind ja insgesamt 48 Bit und wir können 32 Bit auf einmal fetchen. Also werden zuerst die ersten 32 Bit gefetcht und dann 2 Zyklen später die restlichen 16 Bit von den Attributen und dann fängt das Remem-Fetching an, die Pixeldaten für diesen Sprite zu lesen, also für ORM 0. Und währenddessen werden schon die Attribute für ORM 1 gefetcht. Und so läuft das Ganze dann immer weiter, sodass im Prinzip das Timing für das Lesen von den Attributen weitestgehend versteckt werden kann durch das Pipelining. Dann für affine Sprites, das ist ein bisschen komplizierter, haben wir am Anfang auch die beiden Attributfetche und dann haben wir eben noch 4 Fetches für die affine Transformation, die das Sprite verwendet und die ist nicht irgendwie überlagert mit VRAM-Fetches, sondern da wird quasi dann geblockt und ist auch so ein bisschen interessant, dass hier von ORM 1 das die erste Hälfte der Attribute schon gefetcht wird, hier aber noch bei den VRAM-Fetches so eine Lücke ist, wo quasi 2 Zyklen nichts passiert und dann erst angefangen wird und dann aber die restlichen Attribute von ORM 1 wieder zusammen mit dem VRAM-Fetch passieren. Genau. Ja, die ganzen Sachen, die ich damals getestet habe und herausgefunden habe, habe ich dann irgendwann auch in meinem Emulator implementiert, so Anfang 2023 um den Dreh. Jetzt kann man sich fragen, was für Vorteile ergeben sich daraus, das in dem Detail zu implementieren. Und da habe ich einfach mal 2 Beispiele von Spielen, wo das einen Unterschied gemacht hat. Das eine ist das Spiel Gadget Racers. Da sieht man jetzt links einmal den vorherigen Stand der Emulation und rechts den neuen Stand. Da sieht man relativ subtil, dass vorher die Strecke so ein bisschen verzerrt ist nach links, so nicht ganz verläuft, wie sie soll. Und rechts ist es dann gefixt. Und das andere Beispiel ist zum Beispiel das Spiel Madden NFL 06, das im Prinzip ja erwartet, dass wenn man diese 2 affinen Tilemaps verwendet, BG2, BG3, dass dann VRAM-Fetches währenddessen die PPU gerade die Scanline zeichnet, dass da Fetches von der CPU oder dem DMA erstmal komplett blockiert werden während der ganzen Scanline. Und wenn man das emuliert, dann sieht dieser Screen eben auch richtig aus. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so, dass man rein für diese 2 Spiele das komplett akkurate Verhalten benötigt, um die Spiele zu fixen. Aber es ist halt so, wenn man keine game-spezifischen Hacks haben möchte und einfach möglichst viele Spiele korrekt abbilden möchte, ohne dass da irgendwie kleinere, subtile oder größere Fehler drin sind, dann lohnt es sich an dem Punkt einfach, das Verhalten richtig zu implementieren, weil dann alles theoretisch perfekt funktionieren sollte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne jetzt stellen. Ja?
Du meinst vorhin, das Interessante wäre, Emulator und echte Hardware-Tests sozusagen zu vergleichen. Mhm. Hast du denn auch irgendwie so spezielle Tests sozusagen geschrieben oder hauptsächlich an Games das verglichen?
Ich habe eigene Tests auch geschrieben. Relativ, also nicht super viele, aber schon einige. Manche davon sind veröffentlicht auf GitHub, andere sind nicht veröffentlicht, weil die einfach so Work in Progress und sehr hacky waren. Genau, aber ja, es gibt auch mittlerweile relativ viele andere, die auch Tests schreiben. Also da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, was das Hardware Research allgemein angeht. Jo.
Danke. Ja, hi. Für mich ist diese Pixel Processing Unit noch so ein bisschen ein Rätsel. Ist das im Game Boy Original ein eigener Mikroprozessor oder ist das irgendwie analog gelöst oder ist das im Controller selbst drin oder also wie sieht das dann aus?
Du meinst jetzt den originalen Game Boy, nicht den Game Boy Advance, oder?
Genau. Also da das, ist was du jetzt reverse-engineert hast.
Achso, ja, das ist ja der Game Advance. Das ist im Prinzip mit digitaler Logik gelöst. Das ist halt okay. Ein System-on-Chip. Da ist alles drin, bis auf der externe RAM.
Okay, danke.
Jo. Welche Systeme sind jetzt Nintendo Inhouse-Entwicklung und welches, also der ARM-Chip ist klar, der wird auch für andere Sachen noch genutzt werden. Das heißt, da hat man eine anständige Dokumentation. Welche Sachen sind jetzt, also da dürften ja verschiedenste Komponenten verschieden gut dokumentiert sein.
Ja.
Also wie ist der sonstige Aufbau so? Also woher werden die noch für irgendwas verwendet? Werden die nur in diesem System verwendet und so weiter?
Also genau, wie du schon meintest, die ARM-CPU ist Standard. Was die restlichen Komponenten angeht, gehe ich davon aus, dass es eigentlich alles custom ist, ob das irgendwie Nintendo intern entwickelt wurde oder irgendwie von einem anderen Unternehmen wie Intelligent Systems. Die haben ja auch viel für Nintendo gemacht, das weiß ich gerade nicht, aber es wird schon weitestgehend custom sein, denke ich. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder? Ja, dann wäre es das von mir aus.